Deutschlandfunk Kultur heute.
Die gestrige Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mit banger Spannung erwartet. Doch weder von der Einnahme der ukrainischen Stadt Mariupol noch von Mobilmachung war da die Rede. Die Zurückhaltung in diesem Punkt muss aber nicht zwingend viel bedeuten. Das russische Gedenken indes an den Tag des Sieges wird in Zeiten des Ukraine-Krieges zunehmend monopolisiert und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg geschleift. Putin begründet den Angriff auf die Ukraine sogar mit proaktivem Widerstand gegen Nazis. Mit dem deutsch-israelischen Historiker Dan Diener habe ich darüber gesprochen. Sein jüngstes Buch, zusammen mit anderen, lautet Verbrechen ohne Namen zum neuen Streit um den Holocaust. Er ist auch Herausgeber einer Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Kurz, Dan Diener, haben wir es gerade mit einem Umsturz historischer Bilder zu tun? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, ganz sicher. Ich meine, die Rhetorik Russlands bzw. die Rhetorik Putins weist ja darauf hin, dass er dieses Vorgehen, das militärische Vorgehen, den Überfall auf die Ukraine, als so etwas wie eine Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges bzw. aus russisch-sowjetischer Sicht heraus des großen Vaterländischen Krieges begreift. Insofern begibt er sich mit diesen Formulierungen, die auch von den Medien in Russland weit verbreitet werden und vom großen Teil der Bevölkerung ja auch, wie es heißt, geglaubt werden, begibt er sich ja so etwas wie in einen Gedächtniskäfig hinein. Das heißt, er handelt sehr, sehr stark oder er denkt sehr stark, er spricht sehr stark aus einem Gedächtnis über den Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich eine hochdramatische Konstellation. Das heißt, dass die Realität am Boden, wenn man so will, und auch die Erwartung, und das haben viele Experten dann im Nachhinein auch feststellen können, dass Russland diesen Krieg begonnen hat unter völlig falschen Voraussetzungen und unter völlig falschen Zielannahmen. Und dann wird einem doch, deutlich, wie stark in einer nicht demokratisch gestalteten Gesellschaft Gedächtnisse wirken können, dass sie handlungsanweisend werden.
Mit Geschichte wird Politik gemacht. Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der Sowjetunion hat Russland den Sieg über die Nazis gewissermaßen als eine Art, post-sowjetische Meistererzählung an sich gezogen, monopolisiert?
Absolut. Absolut. Wir dürfen nicht vergessen, der Sieg war ja ein Sieg der Sowjetunion gewesen. Und die Sowjetunion war nochmal ein ganz anderes Gemeinwesen, als es Russland heute ist. Dass Putin, der ja sozusagen den Niedergang der Sowjetunion, den Verfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts bezeichnet hat, versucht jetzt, und das wird natürlich nicht gelingen, dafür ist Russland viel zu schwach, versucht er, dass sich die Russische Föderation so streckt, ja, dass sie ja die Maße und die, ja, den Umfang der alten Sowjetunion annimmt. Das wird nicht gehen. Dieser Hiatus bleibt bestehen zwischen Russland und der Sowjetunion und führt eben dazu, dass fast alle Schritte, die seit dem 24. Februar genommen worden waren, eigentlich auch strategisch, bis in das taktische Geschehen hinein, in die Irre geführt haben. Und insofern ist die Annahme schon richtig. Ja, hier ist sozusagen ein Gedächtniskäfig grundlegend für das Verhalten und führt für Russland in eine Katastrophe. Und die Rede, die Sie angesprochen haben, Putins, mir schien es so, als würde er jetzt so etwas versuchen wie einen Rückzug.
Dan Diener, was bedeutet das für das jüdische Gedächtnis? Ich hatte das Glück, kurz vor seinem Tod, das war 2001, den Chemiker und den Wissenschaftsskeptiker und den großen Stilisten Erwin Chagaff zu treffen. Der kam aus Czernowitz. Aus Czernowitz sind Paul Celan, Rosa Ausländer, wir könnten an andere denken. Wird dieses Erinnern auch an diese jüdische Kultur gerade zwanghaft korrigiert?
Ja, zum Teil. Ich würde sagen, obwohl, ich will das vielleicht mal übersetzen in politische Bilder hinein. Es wird Ihnen sicherlich aufgefallen sein, dass sich Israel in der Frage des Ukraine-Krieges sehr stark zurückhält. Ja, also fast eine Position einnimmt wie Indien oder andere Gemeinwesen, was in den Vereinigten Staaten nicht sehr gerne gesehen wird. Wenn man jetzt sozusagen eine fiktive Landkarte aufziehen würde, würde man unter Umständen dann feststellen können, dass sich räumlich zwischen der Ukraine und zwischen Russland Israel befindet. Ja, und das weist darauf hin, dass viele Ursprünge des jüdischen Staates aus diesem Raum heraus erwachsen sind. Also einmal eine sehr große Nähe, die auch zu einer Spaltung, gerade auch der aus der Sowjetunion nach Israel in den 90er Jahren eingewanderten Bevölkerung geführt hat. Teile von ihnen hängen sehr stark am großen Vaterländischen Krieg und eben nicht sehr stark, wie bei uns im Westen, sagen wir, an dem Geschehen des Holocaust, sondern an den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland. Und andere empfinden das, was heute in der Ukraine geschieht, als etwas Demokratisches, etwas, man könnte sagen, direkt Westliches, an das man sich auch durchaus zu binden sucht. Aber die Ukraine ist im jüdischen Gedächtnis aufgrund der Ereignisse des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, aufgrund der Pogrome im 19. Jahrhundert und auch der Pogrome nach der Russischen Revolution, vor allem in den Jahren 1919 bis 1921, ist die Ukraine, man könnte fast sagen, im jüdischen Gedächtnis kontaminiert. Aber jetzt bilden sich ganz andere Bilder ab.
Ja, welche sind das?
Ja, zum Beispiel, dass der Präsident des Staates, Zelensky, jüdisch ist. Oder dass die Ukraine selbst sich der unterschiedlichen Gedächtnisse, die in ihrer Landschaft, die Ukraine war ja früher nur eine Landschaft und kein Staat gewesen, dass die Ukraine ein multinationales, multikulturelles Gemeinwesen geworden ist. Und alle diese Dinge lassen das jüdische Gedächtnis in diesem Raum nochmal aufleben. Ukraine ist ein richtiger, man könnte sagen, Gedächtnisort für Juden geworden, für orthodoxe
Sie
Juden,
sprechen aber sogar, für andere. Sie sprechen sogar von einer Art Gründungsstunde.
Für die Ukraine ist das sozusagen ein Gründungseignis. Der Krieg ist ein Gründungseignis und damit werden alte Bilder, die bestanden haben, also wie Juden Ukrainer gesehen haben, Ukrainer Juden gesehen haben, Juden Russen gesehen haben, etc., oder Polen gesehen haben, die werden jetzt alle umgestürzt. Es ist eine regelrechte Gedächtnisrevolution, die jetzt stattfindet und damit auch eine Teilrevision des Zweiten Weltkrieges, also im Gedächtnis. Und das ist sozusagen der Versuch von russischer Seite, sich allen diesen Veränderungen zu entziehen und an dem Sieg vom 9. Mai so festzuhalten, dass dieses Ereignis, wenn man so will, das einzige konstitutive Ereignis geblieben ist, was der Russischen Föderation in Gefolge und in der Nachfolge des Sowjetunions geblieben ist. Man hält an etwas fest, was eigentlich längst vergangen ist.
Ist das ein Kulturkampf?
Ja, es ist unbedingt ein Kulturkampf. Es ist ein Kampf der Gedächtnisse, auch ein Kulturkampf insofern, wenn man Russland, sagen wir, ich benutze jetzt ein geologisches Bild, wenn Russland so etwas ist wie ein Gletscher, dann kalbt dieser Gletscher und die Ukraine ist so etwas wie der Eisberg, der nach Westen driftet und sozusagen Russland den ganzen russischen Bereich verlässt und, wenn man so will, an den Westen andockt. Und man könnte sogar davon ausgehen, dass es unter Umständen sogar ein Beginn ist, der auch Russland zunehmend ergreifen wird, wenn dieser Konflikt beendet ist und wenn die Russen selbst sehen, dass sie, wenn man so will, zwar nicht mehr in einem staatlichen oder gesellschaftlichen Gefängnis lebten wie in der Sowjetunion, aber doch in einem Gedächtnisgefängnis, aus dem sie sich dann auch werden befreien müssen.
Das sagt der Historiker Dan Diener über Gedächtniskäfige und Kriegserinnerung.